tut einem in der Seele weh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier zu entlassen. Das ist ein tiefer Einschnitt, nicht nur eben für den jeweiligen Mitarbeiter, sondern eben auch für uns als doch, so wie wir uns in der Vergangenheit eigentlich immer gesehen haben, verantwortungsbewusster Arbeitgeber, der hier eben auch eingestehen muss, dass es eben nicht alles so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgenommen hat. Es wird halt viel geredet und nichts gemacht. Das ist so eine, ich sag mal, das sind so eine Hafensänger, die da gerade aktiv sind und die machen halt unseren Markt auch kaputt. Ich habe Walter Steinmeier hier auch schon in diesem Raum hier begrüßen dürfen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr mit seiner Frau gesprochen als mit ihm, weil die einfach interessierter war.
Abschließend, Uwe, stand eigentlich mal eine Insolvenz im Raum?
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum. Auf eine zweite Tasse Tee mit Uwe Petersen, Gründer, Mitgesellschafter und Geschäftsführer von GP Joule. Und wir sitzen hier in Reußenköge in dem Headquarter von GP Joule und sprechen zum zweiten Mal jetzt miteinander. Und wir wollen darüber sprechen, wie herausfordernd die letzten Monate, vielleicht auch Jahre gewesen sind für GP Joule, denn es gab Stellenabbau im dreistelligen Bereich sogar. Aber wir sitzen auch hier, um nach vorne zu blicken. Es sind herausfordernde Zeiten für die Firma, für das Land, für die Politik, für die Gesellschaft und sicherlich auch für die Privatperson, Uwe Petersen. Und ich freue mich sehr, Uwe, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen, ein zweites Mal eine Tasse Tee zu trinken vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sag moin, schön, dass ich da sein darf.
Moin, Tore. Vielen Dank, dass du da bist und schön, dass wir mal wieder schnacken können.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung, gerade zum Essen. Wir hatten einen leckeren Salat. Eben trug ich noch ein weißes Hemd. Das hat jetzt viel Tomate drauf, aber
das lernen wir noch.
Das lernen wir noch.
Ja, kannst ja mal wiederkommen.
Sehr gerne. Ich bin gespannt auf die dritte Tasse dann, was dann Thema sein wird, weil eigentlich ist es immer ein schlechtes Omen, wenn wir in die Terminfindung gehen. Denn vor 4 Jahren, als wir das erste Mal sprachen, war eine Woche vorher der Überfall von Russland auf die Ukraine. Und jetzt, 4 Jahre später, haben wir wieder eine ähnliche Situation im Nahen Osten. Es gab wieder einen Kriegsausbruch. Damals sagtest du, natürlich sind wir keine Profiteure von so einer Situation, aber ich frage wieder in diese Richtung. Letztendlich seid ihr das doch, oder?
Ja, was man nicht vergessen darf, der Ukraine-Krieg, den gibt's leider immer noch. Das hat bisher nicht geklappt, dass es dort wirklich nachhaltige Friedensgespräche oder geschweige denn irgendwo zum Frieden kommt. Dass jetzt die neue Situation so da ist, wie sie da ist, im Nahen Osten, ist natürlich erschreckend und das Leid der Bevölkerung steht hier, denke ich mal, in erster Linie im Vordergrund und das macht uns ja große Sorgen, dass dort auch, ich sag mal, mit diesen Opfern, die dort zu verzeichnen sind und vielleicht auch noch kommen werden, ja natürlich sich die Weltordnung ein bisschen ändert, aber auch auf dem Bereich der Energieversorgung weltweit sich vieles verändert. Und ich will nicht sagen, dass wir jetzt tatsächlich die Profiteure sind. Ich glaube tatsächlich eher, dass im Vordergrund stehen muss, dass wir die Zeichen der Zeit in der Gesellschaft erkennen oder als Gesellschaft erkennen, auf was wir uns noch verlassen können und auf was nicht. Auch da ist viel passiert in den letzten 4 Jahren, seitdem wir uns gesehen haben. Es hätte nie jemand geglaubt. Damals hätte ich nie geglaubt, dass wir uns, ich sag mal, auch so mit den eigentlichen Verbündeten auch nicht mehr so auf die verlassen können, dass wir da diese Themen haben, die wir eben heute in der politischen Diskussion haben, die ja natürlich alle Auswirkungen haben auf uns Deutsche und auf uns Europäer und dann natürlich damit einbezogen auch auf unsere Wirtschaft und für unsere Sicht natürlich auch auf unseren Energiemarkt. Und das sind Themen, die uns jetzt aktuell eben auch stark beschäftigen. Ich muss sagen, so wie die Politik im Moment darauf reagiert, merkt man noch nicht so richtig, dass sie es auch verstanden haben, dass wir mit den erneuerbaren Energien und mit den Alternativen, die wir zu dem Öl und Gas auch langsam entwickeln, dass diese vielleicht doch mal wieder stärker in den Fokus kommen. Aber ja, in der Summe ist es ein Umstand, der sich nicht wiederholen soll. Deswegen überleg dir gut, wenn du das nächste Mal kommst. Es braucht nicht unbedingt diesen Zusammenhang.
Ärgert es dich, dass es erst immer irgendwo richtig krachen muss, damit über Energieunabhängigkeit, über eine Energiealternativen viel mehr gesprochen wird? Weil du mahnst ja schon, nicht nur du, die ganze Branche mahnt natürlich seit vielen, vielen Jahren.
Absolut. Es ist total ärgerlich. Es ist total ärgerlich und unnötig und man kann sich damit eben auch eigentlich, wenn man es gut macht, auch viel Leid ersparen, weil viele Kriege werden geführt aufgrund von Energie und in, um die Energieressourcen auf dem Planeten sicherzustellen oder da einen Zugang zu haben. Und aus unserer Sicht, klar, wir können nicht morgen umschalten, wir werden nicht in der Lage sein, komplett ohne die Fossilen die nächsten 10, 15, 20 Jahre zu überstehen. Wir brauchen sie auch, um einen guten Übergang hinzubekommen, aber wir müssen halt jetzt dringend die Richtung ändern. Und natürlich ärgert einen das, aber es ist ja nicht nur in unserer Branche so. Manchmal muss das Kind erst in den Brunnen fallen, bis denn tatsächlich was gemacht wird, sei es unser Gesundheitssystem. Da haben wir damals auch mit der Ukraine gedacht, dass wir mehr Wert darauf legen, dass unser Gesundheitssystem in einen Zustand kommt, der dann auch solche Krisen abfedern kann. Hat auch nicht geklappt, war auch ein kurzes Strohfeuer, eine ziemlich gute Parallele auch in meinen Augen zum Energiemarkt. Auch dort wurde jetzt schnell wieder Kehrtwende gemacht mit der neuen Regierung und der Fokus auf andere alte, rückwärtsgewandte Technologien eben gesetzt. Und das ärgert einen schon, ja.
Wir schreiben jetzt das Jahr 2026. In 3 Jahren ist die nächste große Wahl in Deutschland, die Bundestagswahl. Was muss in diesen 3 Jahren deiner Meinung nach noch passieren? Wir beschränken uns jetzt auf den Energiemarkt, weil 2029 ist ungewiss. Das Wahlergebnis ist in der Tat ungewiss. Wir leben in einer Demokratie, wo gewählt wird, was gut und richtig ist. Aber wir stecken eben auch nicht drin. Es ist eine geheime Wahl, ist eine anonyme Wahl, ist eine freie Wahl. Wir wissen nicht, was passieren wird, welche Koalitionen nachher entstehen. Was erwartest du, was forderst du, was jetzt kommen muss, bevor es möglicherweise gar nicht mehr kommen kann?
Ja, leider ist es ja mit diesen Wahlen alle 4 Jahre so, dass man sich gefühlt schon einen Tag nach der Wahl wieder auf die neue Wahl konzentriert. So fühlt sich's ja auch aktuell an. Was gut wäre, wenn wir uns jetzt auf Inhalte in der Politik eben beziehen und eben nicht nur auf eben irgendwelche Wahlprogramme, die vermeintlich dann doch wieder nicht überhaupt nicht eingehalten werden, sondern dass wir uns auf Inhalte konzentrieren und irgendwo auch ein Zielbild haben. Du hast gerade gesagt, wir wollen uns nur auf die Energiewirtschaft stürzen oder hier jetzt in diesem Gespräch konzentrieren. Unsere Energiewirtschaft hat halt recht viel auch mit unserer Wirtschaft zu tun. Und wir sehen eben auch, dass generell Wirtschaftsstandort Deutschland sichergestellt werden muss, dass wir hier eben nachhaltig beziehungsweise auch sichere wirtschaftliche Energien eben auch zur Verfügung haben. Und da spielen die erneuerbaren Energien eine viel größere Rolle. Wir sollten sie nicht nur dafür heranziehen, um irgendwelche CO2-Ziele eben zu erreichen. Das müssen wir sowieso. Die sind auch auch schon so in unserem Grundgesetz verankert, sondern wir müssen eben viel mehr eben auch sehen, welche wirtschaftliche Chancen wir haben. Und das wäre mein Wunsch und ich hoffe auch, dass ich der Politik in der Vergangenheit viel oder unsere Branche dieser Politik auch in der Vergangenheit viel mitgegeben hat, wie man eben auch den Wirtschaftsstandort Deutschland damit stärken kann. Und das ist ein Bereich, der leider von unserer aktuellen Wirtschaftsministerin komplett ausgeblendet wird. Wir kaufen jedes Jahr in Deutschland für, ich glaube, 90 Milliarden Mineralöl oder fossile Energieträger ein, besser gesagt. Wenn wir davon mehr und mehr selber hier erwirtschaften können, werden wir eben auch unsere Wirtschaftskraft damit weiter ausbauen. Und das eben nachhaltig, weil diese 90 Milliarden, die verbrennt man ja in der Regel, die gehen in die Luft danach.
Wortwörtlich.
Ja, die verbrennt man, genau. Die gehen in die Luft und sind dann nicht mehr da. Das ist also keine nachhaltige Investition, sondern das sind einfach nur Verbrauchsstoffe. Damit kann man sehr viel erneuerbare Energien ausbauen und damit auch noch viel, viel schneller dann im Endeffekt auch die Ziele erreichen.
Unsere Wirtschaftsministerin kommt tatsächlich aus der Wirtschaft. Hattest du, als es bekannt wurde, dass Frau Reiche die neue Wirtschaftsministerin wird, viele ja auch überraschend gewesen, hattest du da andere Hoffnungen?
Ich sag mal, grundsätzlich hat der Koalitionsvertrag, der letztes Jahr ausgehandelt wurde, ganz viele gute Inhalte. Da war ich schon eher überrascht, wie gut lesbar dieser Koalitionsvertrag war. Und damit hat es bei uns eben auch Hoffnung geweckt, dass dieser Koalitionsvertrag eben ja auch umgesetzt wird. Mit der Benennung von Frau Reiche als Wirtschaftsministerin war es gefühlt ja ein bisschen absehbar, dass es nicht ganz so rund laufen wird, wie es hätte werden können. Die ersten Gespräche mit ihr haben ganz klar gezeigt, auf welcher Priorität sie in unserem Wirtschaftssystem die Erneuerbaren eben sieht, nämlich ganz, ganz weit unten. Sie plädiert immer gerne in die Richtung, jetzt müssen die Erneuerbaren eben auch erwachsen werden, was wir grundsätzlich total begrüßen. Die Frage ist nur, welche Ableitung kann man daraus treten? Heißt es, wir sollen genauso viel Geld als Lobbyverband auf den Tisch legen wie die großen Fossilen? Das können wir nicht. Wir müssen hier inhaltlich überzeugen. Und das System muss eben auch mittlerweile mal verstehen, welche Rolle eben die Erneuerbaren übernehmen können. Ich weiß auch unser Bereich muss sich auch ändern. Wir müssen auch ein bisschen selbstkritischer auf uns schauen, als Branche. Nämlich wir müssen auch mehr und mehr in den Versorgungsmodus kommen. Das heißt, dass wir nicht nur die Energie produzieren und danach wird da sich schon jemand drum kümmern, sondern wir müssen uns auch selber darum bemühen, eben diese Energie bis zu den Verbraucher und auch zur richtigen Zeit im richtigen Aggregatzustand der Bevölkerung und der Industrie den Verbrauchern zur Verfügung stellen. Das ist eine Herausforderung, der nimmt sich GPJU schon länger an, aber eben ist auf jeden Fall noch nicht der Branchentenor, den wir auch gerne dort hätten. Da würde ich mal sagen, da hat sie vielleicht einen Punkt, aber es ist eben auch häufig so, dass sie das als Vorwand nimmt und das gefällt uns nicht.
Spricht hier der Landwirt aus Nordfriesland, der ein Unternehmen führt, das nationale Tragweite hat, teils auch internationale, der vielleicht beschränkt auf diese ganze Situation blickt, weil er aus einem Flächenland wie Schleswig-Holstein kommt, sehen das Unternehmerinnen und Unternehmer in Bayern, in Baden-Württemberg, in Frankfurt anders?
Also ich bin ja nun tatsächlich schaue hier nicht nur von meiner Insel runter, sondern bin ja sehr viel auch in der Gesellschaft unterwegs, bin in verschiedenen Wirtschaftsbereichen auch immer mal wieder vertreten und höre mir das auch gerne an, was da die Wirtschaft im Endeffekt auch braucht. Und auch dort mache ich da der Wirtschaft selber ja keinen Vorwurf, dass sie eben noch nicht auf die Alternativen setzt, weil sie einfach auch in dieser Form teilweise auch noch nicht umsetzbar sind. Es braucht dort auch noch ein bisschen Zeit. In allen Bereichen. Wir werden zum Beispiel für die Stahlindustrie den Wasserstoff nie so günstig herstellen oder nie, würde ich nicht sagen, aber erstmal nicht so günstig herstellen können, dass wir wettbewerbsfähig sind zu einem hochsubventionierten Gas, Erdgas. Das können wir nicht schaffen. Aber perspektivisch, wenn wir das systemisch angehen, dann kriegt man, denke ich mal, viele davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Also man kann sich natürlich immer einzelne Bereiche raussuchen, wo man dementieren kann, aber wir müssen es ja ganz in einem Energiesystem sehen und da werden wir eben auch tatsächlich, ich würde mal sagen, einen sehr, sehr großen Teil, wenn nicht sogar alle im Wirtschaftssystem mitnehmen können, die dann auch wirtschaftlich über die nächsten Jahre, das wird sich ein bisschen technologisch noch ein bisschen weiterentwickeln, aber auch ihren Geschäftsbetrieb hier auch selbst am Standort Deutschland hinbekommen können. Wenn ich davon spreche, dass es eben machbar ist und dass wir die Chancen hier haben, dann glaube ich tatsächlich, dass mittlerweile selbst Wirtschaftsverbände und viele Wirtschaftsvertreter das auch mittlerweile verstanden haben, dass es geht und vor allen Dingen, dass es gehen muss. Warum? Heute mehr denn je wieder mal klar ist, dass eben der Preis, wie er sich zusammensetzt, eben nicht nur davon abhängt, was mich nachher die Kilowattstunde im Einkauf kostet, die ich dann verbrauche, sondern ob sie dann eben auch verfügbar ist. Und wenn wir sehen, was wir dafür tun müssen, um Öl verfügbar zu machen und Gas verfügbar zu machen für jeden Einzelnen, dann sind die Kosten doch um einiges höher. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Das wird immer klarer. Das heißt, das ganze Thema Resilienz oder eben Sicherheit, Energiesicherheit spielt eine große Rolle. Wir wollen ja nicht autark werden, sondern eher autonom, also wieder sehr selber mal, ich sag mal, die
beschreib mal bitte die beiden Begriffe, autark.
Also autark wäre ja, wenn wir auf einer Insel leben würden und sagen, wir brauchen keinen anderen, der uns Energie liefert. Das brauchen wir nicht. Autonom heißt, dass wir irgendwie wieder auch eine gewisse Souveränität zurückbekommen, weil im Energiebereich sind wir alles andere als souverän. Dort hängen wir am Tropf des Welthandels und von anderen Ländern und damit natürlich auch in der Abhängigkeit, andere Wirtschaftssysteme, andere politische Systeme irgendwo zu tolerieren, wo man sagen würde, wir würden gerne nicht da drinnen leben in diesen Ebenen.
Der Slogan GPJoules ist 100% Erneuerbare. Wie sieht deine Idealvorstellung aus für den deutschen Energiemarkt, wenn ihr sagt 100% Erneuerbare? Wie könnte das aussehen in der Realität?
Ja, das ist damit, da muss man dann vielleicht einmal ein paar größere Zahlen bemühen, um das gut verständlich zu machen. Weil das Erste, was man immer hört, wenn man draußen sagt 100% erneuerbare Energien, ist möglich. Ich würde mich mal auf Europa beziehen, weil sonst denkt man gleich, dass wir auch die Europäische Union ausschließen würden dazu. Aber wenn man jetzt mal Deutschland sieht, wir haben in Deutschland ungefähr einen Energieverbrauch von 2300, 2400 Terawattstunden im Jahr. Dieser besteht ungefähr zu 600 Terawattstunden aus im Strommarkt. Das heißt, es ist ungefähr ein gutes Viertel davon. Und auf der anderen Seite geht relativ viel in die Wärme. Das ist nochmal mehr als die Hälfte, geht in den Wärmemarkt rein und der Rest geht in die Mobilität und tatsächlich in die Industrie als Grundstoff. Und da haben wir also noch ein bisschen was vor uns. Im gesamten Energiemarkt, wie gesagt, sind wir jetzt irgendwo bei 25% vielleicht erneuerbare Energien, oder bei 20% erneuerbare Energien ungefähr im Markt. Den Strommarkt haben wir schon zu 60-65% ungefähr gedeckt. Und jetzt geht es eben darum, dass wir die anderen Bereiche mit dekarbonisieren, Wärme, Verkehr und die Industrie. Und da in der Industrie, wie gesagt, spielt die Energie nicht nur die Rolle für die Bereitstellung von Energie für Prozesse, sondern tatsächlich auch für die Bereitstellung von Rohstoffen wie Wasserstoff, für die Herstellung von Düngemitteln, von Stahl oder anderen Bereichen. Und wenn wir jetzt das Ausbauziel der erneuerbaren Energien uns genau anschauen, dann gehen wir davon aus, dass wir bis 2045 ungefähr 80% des Gesamtenergiebedarfs mit erneuerbaren Energien abdecken können. Das liegt auch daran, weil wir einige Bereiche elektrifizieren, wie zum Beispiel die Wärme mit Wärmepumpen, den Verkehr mit Elektroautos. Dadurch wird sich unser Energiebedarf ein bisschen reduzieren. Wir dürfen nur nicht vergessen, wir werden auch ein bisschen mehr Energie brauchen aufgrund der ganzen KI-Anwendungen und andere Bereiche, die neu dazukommen. Die werden auch wieder eine Rolle spielen. Man geht aber davon aus, dass wir vielleicht irgendwas zwischen 1600 und 1800 Terawattstunden brauchen. Also ungefähr 600 Terawattstunden weniger. So viel wie heute der gesamte Strombereich ausmacht. Ist nachvollziehbar. Jetzt ist ja die Frage, können wir überhaupt so viel erneuerbare Energien anbauen bei uns? Also haben wir die Flächen dafür da? Und wir sagen, ja, leicht. Ja, wir haben die Flächen leicht da, weil heute wird schon auf über 1,8 Millionen Hektar, nachwachsende Rohstoffe angebaut, die in erster Linie in die Beimischung von Benzin und Diesel Treibstoff reingehen, nämlich über Methanol und Rapsmethylester, welches in Dieselbeimischung geht. Und das ist so viel Fläche, die dafür bereitgestellt wird, die ausreichen wird, um uns in Deutschland, wenn wir sie jetzt nicht mehr mit solchen Produkten anbauen würden, sondern wenn wir sie mit Solar und Wind bebauen würden, dann würde die Fläche ausreichen, um uns in Deutschland tatsächlich komplett mit erneuerbaren Energien in allen Sektoren versorgen zu können. Deswegen, man denkt immer, wir nehmen den Teller was weg, also der Nahrungsmittelproduktion, das machen wir heute auch schon im großen Stil. Und wenn wir das noch nicht mal machen würden, wir haben auch so viele Brachflächen oder andere Flächen, die wir auch nutzen können, so viele Dächer noch, die wir mitnutzen können, um Strom zu produzieren. Und jetzt geht es natürlich darum, und das war früher ein bisschen anders, aber da hat die Entwicklung an den Batteriepreisen schon einiges zu beigetragen, dass man eben jetzt auch Energie recht gut und günstig zwischenspeichern kann, weil die Energiekosten oder die Batteriekosten haben sich die letzten 4 Jahre ungefähr um 80% verringert. Das heißt, jetzt kann ich tatsächlich, wenn ich eine Solaranlage habe, eine Batterie dahinter stelle, zwischen 6 und 8 Cent den Strom bereitstellen. Und das dann auch zu jeder Tageszeit, auch nachts. Und das sind natürlich, das ist ein Gamechanger in diesem Markt. Und da ist ja auch die Entwicklung noch lange nicht zu Ende. Diese Batterien werden noch günstiger werden über die nächsten Jahre. Andere Technologien kommen dazu, wie Langfristspeicher, wie Wasserstoff. Werden wir auch besser werden, müssen wir auch langsam in die Anwendung kommen. Aber sieht so aus, als wenn es jetzt eben auch passiert. Und das sind die Antworten auf diese einfache Frage, kriegen wir 100% erneuerbare hin? Und das ist auch vielleicht das Problem. Die Antwort ist nicht unbedingt einfach. Ja, aber sie ist heute technologisch ohne Probleme machbar. Das Problem, was wir haben, dass der regulatorische Rahmen noch nicht dafür da ist. Und da ist die Frage, wann dann dafür denn auch die Weichenstellung gestellt wird.
Ich meine, welche politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Antwort ist einfach? Keine. Einfache Lösungsvorschläge haben aber viele. Und das den Menschen klar machen, dass das nicht die Antwort sein kann, darum soll es ja auch in solchen Formaten wie diesem gehen, dass es eben nicht so einfach funktioniert. Ich höre bei dir, Uwe, immer noch einen Grundoptimismus heraus, vielleicht auch einen Zweckoptimismus. Du bist Geschäftsführer eines Unternehmens in den erneuerbaren Energien. Du bist Chef von vielen, vielen hunderten Menschen, von Familien. Du musst natürlich einen Grundoptimismus ausstrahlen. Bist du trotzdem langsam müde, immer diesen Optimismus auszustrahlen, oder hast du wirklich Hoffnung, dass die Branche, auf die ihr setzt, immer noch richtig gut davor ist?
Also ich habe immer noch, also ich würde mal fast sagen, meine Hoffnung war fast noch nie größer, weil sich jetzt gerade eben neben diesen technologischen Entwicklungen, die sich die letzten 20 Jahre ergeben haben, mittlerweile auch sehr viel gesellschaftliche Entwicklung damit eingereiht haben. Ich erinnere da an die Altmaier-Delle 2012, als halt der Altmaier auch dort eine ganz große Änderung in dem Bereich der Erneuerbaren herbeigeführt hat. Da ist ja quasi dieser gesamte Solar- und teilweise auch der Windbereich zum Erliegen gekommen. Damals waren die Umstände deutlich schlechter. Weil damals war die Gesellschaft noch gar nicht mitgenommen. Die hat sich das noch überhaupt nicht vorstellen können. Da musste man noch auf kommunaler, auf Landesebene sehr viel dafür tun, dass man diese Projekte nach vorne treibt. Heute ist es doch so, dass viele Landesregierungen und natürlich alle Kommunen das mittlerweile verstanden haben, wie wichtig die erneuerbaren Energien für deren eigene Wirtschaft vor Ort ist und auch in Zukunft eine Riesenrolle spielen werden, ob sich überhaupt Industrie wieder ansiedeln wird in unseren Bereichen oder eben auch bleiben wird. Dabei werden die erneuerbaren Energien eine Riesenrolle spielen. Deswegen würde ich mal sagen, mein Optimismus, der war tatsächlich noch nie besser ausgeprägt als jetzt, wenn man eben auch die gesellschaftlichen Themen dazu zählt. Natürlich ist es trotzdem anstrengend, diese Gespräche auf Berliner Ebene, wie gesagt, auf Landesebene müssen wir sie nicht mehr unbedingt führen, in einigen Bundesländern schon noch, aber hier in Schleswig-Holstein auf jeden Fall nicht mehr. Aber es ist anstrengend, natürlich sie auf Berliner Ebene zu führen, weil da tatsächlich, ich sag mal, gewisse Ahnungslosigkeit einfach auch vorhanden ist. Und die glauben auch tatsächlich immer noch, dass sie nicht auf die Bevölkerung hören müssen, sondern eigentlich nur ihren Stiefel durchziehen müssen und oder können. Und das ist auch die ganz große Gefahr für unsere Demokratie, dass eben solche, ich sag mal, Ignoranz dazu führt, dass selbst die Grundoptimisten vielleicht auch irgendwann mal sagen, so, wenn ihr das nicht macht, dann muss halt jemand anders machen. Und das kann nicht die Lösung sein. Deswegen, wir haben jetzt auch die 3 Jahre noch Zeit, alle vom Gegenteil zu überzeugen. Und das sollten wir auch alle zusammen tun.
Und im November hattest du ja die Möglichkeit, einen vielleicht Ahnungslosen etwas besser aufzuklären, was hier denn vor Ort passiert. Friedrich Merz war nämlich im November hier zu Gast zum Auftakt seiner Deutschland-Tour in Schleswig-Holstein. Und er war im Husumer Rathaus, er war im Schifffahrtsmuseum und er war in Reußenköge. Er war hier gemeinsam mit Daniel Günther und einer Entourage bei dir, bei GP Joule. Was wollte er hier? Hast du dich das auch gefragt?
Nee, das habe ich mich nicht gefragt. Ich wusste natürlich, dass er sich informieren wollte, weil es war auch ein Wunsch. Ich war natürlich unglaublich gespannt, weil ich habe ihn vorher persönlich noch nie kennengelernt. Man kannte ihn halt durch die Medien und die Diskussion, die auch in den Wochen davor durch die Medien gegangen war, haben mich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen beeinflusst. Ich bin voreingenommen gewesen aufgrund dessen und ich war sozusagen nicht ganz unvoreingenommen und habe gesehen, aber mit welchem Elan er hier angekommen ist. Und vielleicht noch ein bisschen zur Vorgeschichte. Es war ja auch nicht nur, der kommt ja nicht vorbei, wenn ich ihn anrufe, sondern da hat natürlich auch die Landesregierung einiges für getan. Und da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich für bedanken, dass es einfach die Möglichkeit gab, eben solche Wege auch mit zu nutzen. Und ich glaube, wir haben das ganz gut auch in Zusammenarbeit eben auch hinbekommen, dass eben hier dass sich hier jemand informieren konnte in diesem Bereich, der ja für Schleswig-Holstein unglaublich wichtig ist. Und wir waren natürlich unglaublich stolz und es war eine große Ehre, ihn eben Kanzler eben hier zu haben. Und eins vorweg muss ich auch nochmal sagen, und da muss man sich als Unternehmer eben auch mit anfreunden, Deutschland hat ja nur einen Kanzler. Ja, und wenn der Kanzler vorbeikommt, muss man mit denen reden. Und was mich aber unglaublich überrascht hat, war, dass er als Person so gut informiert war und auf der anderen Seite auch so gute Fragen gestellt hat und sehr, auf jeden Fall sehr interessiert geklungen hat, dass es bei mir eigentlich, muss ich mal rückblickend sagen muss, einer der besten politischen Termine war, die ich je hatte. Ich habe zwar schon auch mit vielen Politikern gesprochen, habe Frank-Walter Steinmeier hier auch schon in diesem Raum hier begrüßen dürfen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr mit seiner Frau gesprochen als mit ihm, weil die einfach interessierter war. Ja. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, der hat zugehört und wir haben viel Zeit gehabt, also von dieser Stunde konnten wir viel Zeit eben auch zusammen nutzen, und ich konnte Ihnen hier die Zusammenhänge ganz gut erklären, weil wir sind an einem Blockheizkraftwerk von der Biogasanlage vorbeigegangen, was ja vergleichbar ist mit der sogenannten Kraftwerkstrategie, was eben auch ein Teil der Kraftwerkstrategie werden könnte und sollte in meinen Augen, dass die Biogasanlagen da auch bei mitspielen können in Zukunft. Wir sind am Elektrolyseur gewesen und da konnte ich Ihnen auch über verschiedene Sachverhalte noch aufklären, die wichtig sind und gerade auch im Zusammenhang mit der Kraftwerkstrategie an meinen Augen, und das sagt die Daniel Günther auch, dazu beigetragen haben, dass Wasserstoff auch für die Kraftwerkstrategie in Zukunft weiterhin eine Rolle spielt. Das heißt, wir konnten auch Punkte platzieren, die er mitgenommen hat und auch, glaube ich, verarbeitet hat. Und auf der anderen Seite war es natürlich für uns und für unsere Mitarbeiterschaft hier schön zu sehen, dass GP Joule da auch ein wichtiger Player ist in der politischen Kommunikation und hier die richtigen Akzente setzt, wenn es hier um Reformen geht. Wir versuchen uns in fast allen Gesetzgebungsverfahren in unserer Branche mit dran zu beteiligen. Und das wird auch in Berlin gesehen, das wird in Kiel gesehen, und da arbeiten wir sehr gut zusammen. Und deswegen ist es für uns ein ganz wichtiger Besuch gewesen. Und wie gesagt, ich selbst war erstmal von seiner Größe überrascht, weil ich sah echt klein aus daneben, und ich glaube, Daniel Günther ist auch nicht viel größer als ich. Wir beide sahen ziemlich klein aus neben ihm. Auf der anderen Seite war ich eben auch überrascht darüber, wie interessiert er war und wie gut man sich mit ihm unterhalten konnte. Und ja, jetzt wird es eben auch zeigen. Ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass er sich ja noch ein bisschen durchsetzt in seinem Kabinett und dort vielleicht auch die eine oder andere Personalie auch nochmal neu überdenkt.
Welche wünschst du dir da? Welche Überdenkung? Fiel der Name schon?
Der Name fiel schon, ja. Also
Steinmeier ist nicht. Nee,
Steinmeier. Nee, der geht ja eh bald, glaube ich. Also ich denke mal, bei Frau Reiche, die hat ja jetzt selbst ihr Vorstellungsgespräch in Texas gehabt. Da habe ich gute Hoffnung, dass sie auch nicht arbeitslos wird, falls sie hier irgendwann gehen würde.
Der Besuch war abgeschlossen. Merz steigt wieder ins Auto. Was meinst du, wie lange hat er noch über diese Gespräche mit dir nachgedacht? Hatte dieser Besuch von ihm einen nachhaltigen Eindruck? Du hast Hoffnung daraus gezogen, definitiv. Mitarbeitende sicherlich auch, da gehen wir gleich nochmal expliziter drauf ein. Trotzdem die Befürchtung, das war ein Termin für ihn, wo er sein musste. Hat interessiert getan, wunderbar, ist eine Aufgabe als Politiker. Er steigt ins Auto, fährt wieder los, ist nochmal in Husum im Rathaus, grinst nochmal in die Kamera und fährt dann zurück nach Berlin, wo die Welt eine andere ist. Was hat dieser Besuch langfristig gebracht für GP Joule, vielleicht auch für die Branche? Was sind deine Hoffnungen?
Ja, ich glaube schon, dass wir es ganz gut hinbekommen haben, dass wir die Branche hier vertreten haben und gezeigt haben, was technologisch möglich ist. Und ich glaube tatsächlich, der hat...
Ich habe ihn ja eben als Ahnungslosen ein bisschen vorgestellt. Ja. Ist er das jetzt nicht mehr oder war er das auch nicht?
Nein, ich würde mal sagen, richtig ahnungslos war er mit Sicherheit nicht. Also auf keinen Fall würde ich ihm nicht unterstellen. Er selber sagt auch, es ist jetzt nicht sein Spezialgebiet, die Energiewirtschaft, aber er war tatsächlich nicht ahnungslos in keiner Art und Weise, sondern er hat eben... Und das finde ich eben auch gut, dass er sagt, oh, er ist kein Experte, anstatt dass hier jemand kommt und sagt, ich bin eh ein Experte und höre dir gar nicht zu, weil ich weiß es eh besser. Und den Eindruck hat er überhaupt nicht gemacht. Er hat hier, glaube ich, einige Sachverhalte ganz gut verstanden, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er einige mitgenommen hat. Und das wurde uns auch so bestätigt, dass wir bei ihm, glaube ich, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und ja, wird sich zeigen. Also
ist jetzt ein halbes Jahr her knapp.
Knapp ein halbes Jahr her, genau.
Was wird sich zeigen? Also ja. Wann wird sich zeigen?
Ja, ich meine, in der letzten Zeit, seitdem wurde eigentlich auch in unserer Branche kein Gesetz verabschiedet im Bundestag. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Sorge. Es wird viel geredet und es wird wenig umgesetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt noch kommt und wo wir uns noch weiter mit einbringen müssen.
Trotzdem wird ja über das sogenannte Heizungsgesetz wird ja trotzdem wieder gesprochen und vielleicht auch in eure Richtung gehen, nicht unbedingt positiv gesprochen. Also es wird ja schon drüber gesprochen, und das klingt jetzt nicht danach, dass dieser Besuch hier was gebracht hat.
Ja, ich sag mal so, er ist da nicht so stark mit involviert. Da, wo er, glaube ich, einen Einfluss hat geltend gemacht, ist der Bereich der Kraftwerkstrategie. Da würde ich mal schon sagen, das war ein wichtiger Impuls. Der hat dafür gesorgt, dass wir das Thema Wasserstoff mit aufnehmen und nicht nur auf reine Erdgas-Kraftwerke in Zukunft setzen. Und ich hab tatsächlich da, ich glaube, auch berechtigte Hoffnung, dass sich das auch weiter durchziehen wird, weil auch dort, ja, wir reden hier von Kraftwerksgesetz, wo, also schon so lange, also bei seinem Besuch sogar schon, und wir haben immer noch kein Gesetz darüber. Es wurde von der EU jetzt mittlerweile so weitestgehend eben auch zugelassen, dass wir als deutsche Wirtschaft da auch in die Anwendung gehen können, dieser Kraftwerke oder in die Umsetzung dieser Ausschreibung gehen können. Aber grundsätzlich fehlen hier noch sämtliche Parameter. Es wird halt viel geredet und nichts gemacht. Das ist so eine, ich sag mal, das sind so eine Hafensänger, die da gerade aktiv sind, und die machen halt unseren Markt auch kaputt. Die reden den kaputt. Und das ist das Problem. Sie reden den Markt kaputt. Und du hast gerade über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen, und das heißt jetzt ja Gebäudemodernisierungsgesetz, was ja mit Modernisierung nicht viel zu tun hat, weil man darf ja wieder auf Steinzeittechnologien setzen.
Nee, man darf machen, was man möchte.
Ja, genau. Und dabei wird, und das ist auch ganz schön, ich habe das, glaube, das wurde auch schon mal in der Zeitung, die SAZ hat da schon mal einen guten Bericht auch zugeschrieben, wo ich auch nochmal ganz klar gesagt habe, wir lassen da den Verbraucher sozusagen die Entscheidung selber treffen, aber der hat ja gar keinen Überblick, wie sich auch in Zukunft eben die gesamte Energie und die Energiekosten, die CO2-Abgaben weiterentwickeln. Und dass er
trifft er selber die Entscheidung, die er dann vielleicht auch eines Tages, 15 Jahre später bereut, aber trifft selber noch die Entscheidung.
Ja. Das ist richtig, aber er trifft die Entscheidung. Ich weiß, dass sich das höchstwahrscheinlich gar keine 15 Jahre, sondern nach unseren Emissionsschutzvorgaben wird sich das in den nächsten wenigen Jahren, schon dieses und nächstes Jahr werden wir höhere CO2-Abgaben sehen, und dann werden wir auch sehen, dass wir weniger Erdgas im Erdgasnetz überhaupt verkauft bekommen. Damit werden die Netzentgelte auf Erdgasnetz deutlich höher werden, und das wird dann alles der private Bürger zahlen. Bloß hat er keinen Blick drüber heute. Da müssen wir also schon gewisse Leitplanken setzen und sagen, okay, du kannst dich jetzt selber entscheiden, aber dann müssen wir auch Transparenz darüber informieren. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Also wir wollen ja überhaupt gar nicht den Bürger bevormunden, überhaupt nicht, wäre ja blöd. Aber ich sehe es ja so, dass wenn wir jetzt den Bürger da jetzt reinlassen und er jetzt das macht, was jetzt vielleicht, ich sag mal, heute ist es jetzt schon gar nicht mehr das Günstigste, aber vielleicht noch was vor 4 Wochen noch das Günstigste war, eben dazu einlassen, dass er da wieder darauf investiert, dann wird sich dieser Bürger danach auch beschweren, warum das denn nicht klarer kommuniziert wurde. Und das wird er immer machen, weil er es nicht im Zweifel nicht gehört hat, was denn dort in der Politik oder in der Regulatorik eben abgeht. Und deswegen ist es in meinen Augen fahrlässig, dem Bürger hier so das vorzugaukeln. Es ist auch noch okay, wenn du eine Ölheizung einbaust und nur 60% Erneuerbare drin hast, und das soll ja auch gestrichen werden. Also das heißt, man darf tatsächlich komplett wieder zurück auf Öl gehen, und da muss man schon sagen, wir wollen CO2-Emissionen einsparen, dann darf man da auch ein paar Leitplanken
setzen. Wer will das einsparen? Wenn du sagst, wir wollen das einsparen.
CO2? Mhm. Ja, wir sind dazu nach unserem Grundgesetz verpflichtet, dass wir unsere Klimaschutzziele im Endeffekt jetzt auch erreichen müssen.
Also glaubst du, das ist mehrheitlicher Konsens, dass das gewollt wird?
Das ist, gute Frage. Also.
Ich frage wieder in diese Richtung, ne? Aus der Branche kommend, aus der Landwirtschaft kommend, du hast diese Auswirkungen direkt vor der Haustür. Wir haben sie direkt vor der Haustür. Andere haben vielleicht ganz andere Themen, privat, Natur mit sich, die vielleicht gar nicht so nachhaltig, so langfristig denken.
Ja.
Und eine Generation weiterdenkend, sollte man drüber nachdenken? Ja, definitiv.
Ja, aber das ist ja genau das Thema der Aufklärung und das Zielbild ist auch, und auch dort eben die richtige Information auch oder die wahre Information auch zu verteilen. Es wird eben da viel drüber diskutiert, ob es jetzt wirklich ein Problem ist oder ob wir das vertagen können in die Zukunft. Und wenn man sich die Magerbewegung anschaut, dann sieht man ja ganz klar, dass das komplett nach hinten gestellt wird. Wenn man jetzt der Wissenschaft nicht mehr glaubt, dann haben wir ein ganz anderes Problem, ja, dann sind wir sozusagen wieder vor der Aufklärung. Ja, dann glauben wir nicht an Mathe und nicht an Physik, und die Schwerkraft wollen wir demnächst auch aussetzen. Und
ich meine, guck zurück in die Covid Phase, da gab es auch 2 wissenschaftliche Lager. Welcher Seite glaubt man? Und leider gibt es auch heutzutage unterschiedliche wissenschaftliche Lager, was besser ist. Ich meine, wir blicken nach Amerika, da gibt es viele.
Also wissenschaftliche Lager gibt es, glaube ich, keine 2 unterschiedlichen. Also wenn, dann gibt es eins, was vielleicht 1% der Wissenschaftler sind, aber ich glaube, die Wissenschaftler...
Die
sind aber
vielleicht die Lauten. Die sozialen Medien spielen, die dann von politischen Parteien
möglicherweise
befeuert werden und zu Rate gezogen werden und zitiert werden.
Ja, also ich denke mal, da Deswegen sollte man vielleicht auch, ich kenne die Problematik. Ich glaube aber grundsätzlich ist das Bewusstsein in Deutschland, das wird ja auch regelmäßig mal abgefragt in Bezug auf Klimawandel und Klimafolgen, denke ich mal, sehr präsent. Und dass da schon ein Wille da ist, dass man diese Folgen des Klimawandels beziehungsweise den Klimawandel selber in den Griff kriegen muss. Und damit sollte man ja erstmal anfangen, dass man den Klimawandel bestmöglichst eindämmt, weil es gibt nachher Kipppunkte, da werden wir nämlich auch nicht mehr die Folgen dessen eingrenzen können.
Nein, und ein Kipppunkt heißt ja in der Tat so, weil dann danach ist es zu spät.
Genau, und da sind wir ja auf einem guten Weg dahin, dass das passiert. Und nichtsdestotrotz können wir diese Ziele auch noch in größten Teilen eben auch erreichen. Und das braucht auch in meinen Augen heutzutage, und deswegen bin ich auch so optimistisch weiterhin in diesem Zusammenhang, es brauchen immer weniger Leute verstehen, warum das so wichtig ist, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Weil der wirtschaftliche und damit aber auch eben der Versorgungsgedanke, der Eigenversorgungsgedanke mit den erneuerbaren Energien viel besser zu erreichen ist als mit Öl oder mit Gas. Und das zeigt uns die jetzige Diskussion noch viel stärker.
Warum? Weil du beispielsweise über ein Balkonkraftwerk, über PV auf dem Dach selber dafür sorgen kannst, dass du etwas autonomer bist?
Genau, einmal das sage ich mal so, kann ja leider auch nicht jeder, weil er dafür was Geld in die Hand nehmen muss, was er vielleicht gar nicht hat. Aber das ist eben...
Könnte doch subventioniert werden, wieder.
Könnte, noch mehr. Ich glaube, Balkonkraftwerke werden sogar subventioniert.
Also, genau, aber vielleicht noch Tücken, ne? Du hast die Subventionierung der Fossilen angesprochen.
Ja, genau. Also im Vergleich dazu dürfte man da noch viel mehr machen. Und die Chancen, die wir eben sehen unter das, was eben die Gesellschaft jetzt übernehmen kann, ist, dass tatsächlich mehr und mehr eben in die erneuerbaren Energieerzeugung investiert wird. Bloß worauf man achten muss, und das ist eben auch unsere Mission, so steht sie bei uns auch auf der Internetseite, ist, dass wir sehen, dass wir, wenn wir so eine erneuerbare Energiesysteme eben entwickeln und bauen, dann müssen sie eben auch vor Ort irgendeinen Nutzen widerspiegeln. Und der ist am besten, wenn er auch noch ein bisschen erlebbar ist. Ja, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich vor 4 Jahren dir auch gesagt habe, oder jetzt ist es ja doch vor 4 Jahren auch gesagt habe, wir haben 2 Wasserstofftankstellen hier in Nordfriesland.
Ja.
Und diese beiden haben jetzt auch jetzt wieder nicht die Preise angehoben. Ja, zwischendurch sind wir mal ein bisschen teurer geworden, weil wir auch höhere Systemkosten hatten. Aber in der Regel ist es so, dass wir einfach verlässlichere Preise haben an den Zapfsäulen, wenn wir die Energie vor Ort produzieren, weil wir viel weniger dem Welthandel unterliegen. Natürlich hat man auch dann nicht die günstigen Preise, die man so hat, wenn man, ich sag mal, LNG aus dem Iran oder aus Kuwait kauft. Ja, aber dafür wissen wir auch, dass die Energie dann auch kommt, wenn wir uns selbst mit dem Amerikaner nicht mehr verstehen würden.
Da sind wir auf dem besten Wege hin.
Ja.
Ich möchte jetzt sind wir langsam warm geworden, Uwe. Ich möchte jetzt von der großen Politik auf die kleinere Politik kommen, auf die Unternehmenspolitik, letztendlich auch von GP Joule. Und als Merz hier zu Besuch gekommen ist, ich war verwundert, als ich die Ankündigung las, gerade zu diesem Zeitpunkt, weil das in dieser Zeit habe ich häufig wahrgenommen, bei GP Joule läuft es gerade nicht unbedingt rund. Es wurden Mitarbeiter entlassen, nicht nur wenige, es wurden wie viele Mitarbeiter bislang insgesamt entlassen? Ich habe mir so...
Letztes Jahr haben wir ungefähr 140 entlassen und dieses Jahr sind nochmal ungefähr 30, 35 dazugekommen.
Diese Themen hatte ich gerade und dann hieß es, okay, Merz kommt jetzt nach Reusenköken. Und dachte ich, okay, gutes Zeichen, ganz klar, aber... Ich habe mich so die Lage der Mitarbeitenden auch versetzt, die möglicherweise schon entlassen worden sind oder damit... zu hadern hatten, trifft es mich auch. Und dann kommt jetzt der Bundeskanzler, der möglicherweise nicht per se als Person, sondern dessen Politik vielleicht auch dafür Sorge getragen hat, dass diese Menschen entlassen worden sind. Wie passte das zu diesem Zeitpunkt zusammen?
Also erstmal konnten wir natürlich ihm ganz klar schildern, welche Folgen die aktuelle Politik eben mit unserer Wirtschaft hier macht, mit unserer Branche macht.
Gab es hier Proteste? Nein.
Nachher, nein.
Als es hieße, er käme?
Nein, ich würde mal sagen, es haben sich die größten Teil der Mitarbeiterschaft haben sich gefreut, dass wir eben hier auch weiterhin so eine Relevanz in diesem System spielen. Wir sind ja sehr viele hier, die eben auch für die Sache da sind und weil sie auch einen Beitrag leisten wollen für das, was wir uns vorgenommen haben. Und da haben sich dann, glaube ich, denke ich mal, wieder viele auch wiedergefunden da drin, ne? Dass wir uns auch politisch auch weiterhin auch engagieren, auch wenn das Geschäft selber jetzt oder damals eben so stark auch korrigiert und saniert wurde. Und
ich meine, ihr wart ja immer stark in der politischen Darstellung, der Außendarstellung auf LinkedIn und so weiter. Und dann kam irgendwann nach und nach, sickerte es durch, da sind jetzt fast schon 100 Leute weg.
Ja, ich meine,
was führte zu dieser Korrektur?
Ja,
wann hat die sich angebahnt?
Ja, ich glaube tatsächlich, das hat sich eben ja recht früh eigentlich angebahnt. Wir haben vielleicht nicht alle Zeichen richtig erkannt. Das kann man uns auch vorhalten als Arbeitgeber, dass wir dort nicht überall sofort reagiert haben. Aber im Nachhinein lässt sich das immer leichter sagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, damals, als die Grünen regiert haben mit den Roten und den Gelben, gab es ja diesen sogenannten Klimatransformationsfonds und der wurde ja vom Bundesverfassungsgericht dort einkassiert, dass die Verwendung dieser Mittel nicht für einen Anbrecher. Und das war eigentlich so die Trendwende in der Politik. Das war ja so nach 2 Jahren Ampelregierung dann so tatsächlich die Kehrtwende, dass dann die Ampel sich hat treiben lassen von der CDU, Opposition.
Von Herrn Merz auch.
Genau. Und wurde ja auch ziemlich auseinandergenommen. Und da hat man eben schon gesehen, okay, jetzt findet ein Riss statt. Und da hätte man vielleicht nochmal reagieren müssen. Und das hätte vielleicht auch nochmal ein bisschen was auch als an Schaden auch noch abwägen können. Nun haben wir es leider nicht gemacht und haben uns über diesen Weg jetzt eben in der Form neu aufgestellt. Wir haben Bereiche bei uns eingestellt. Wir haben Bereiche bei uns verkleinert. Darunter fällt unter anderem der Bereich des Baus von Wasserstoffanlagen. Da sind wir
Bereiche stärker. Sind diese BUs, die Business Units.
Genau.
Davon gab es mal 10.
Genau.
Zumindest bei unserem letzten Podcast.
Kann gut sein, ja. Genau. Und jetzt sind wir noch bei 7 ungefähr.
Welche sind nicht mehr da?
Also wir haben das reine Geschäftsmodell der Energiebelieferung, der Strombelieferung für Endkunden jetzt erstmal kleiner gemacht. Das ist jetzt aufgegangen in eine andere Business Unit. Da haben wir sozusagen nur noch als kleines Relikt, weil wir auch noch Verträge haben, die wir noch mitbeliefern wollen und uns erstmal schauen wollen, wie sich der Markt weiterentwickelt. Das ist also kein einzelnes Geschäftsmodell jetzt mehr, sondern eher so eine Art Hilfsmittel, um weiterhin auch im Geschäft tätig zu sein. Der Bereich ist abgewandert. Wir haben dann Bereiche konsolidiert. Das heißt, wir haben den Bereich der Wasserstoffprojektentwicklung zusammengetan mit dem Bereich der Energiesysteme, die wir so entwickeln. Das heißt, wo dann mehrere Energieformen zusammenkommen, wo wir auch Batteriespeicher planen, haben wir zusammengelegt. Das heißt, im Bereich Wasserstoff Generalunternehmer haben wir deutlich Stellen zurückgebaut und machen das nur noch mit einem kleinen Team, auch die Restarbeiten bei den jetzigen Wasserstoffprojekten, die wir noch haben. Wir haben ja auch noch einige.
Die werden zu Ende geführt?
Die werden zu Ende
geführt. Und neue Projekte im Bereich Wasserstoff?
Werden wir weiter entwickeln, aber sind im Moment auch nicht so viele in der Entwicklung und wir werden aber uns nicht mehr als Bauunternehmen im Wasserstoffbereich jetzt weiter positionieren. Genau, das sind so die Hauptthemen. Wir haben im Bereich der batterieelektrischen Mobilität ordentlich zurückgefahren. Das
ist die Connect-Abteilung?
Connect, genau.
Zeitweise 150,
genau,
glaube ich, in der Connect
genau, gewesen. Genau, sind wir jetzt heute noch gute 80. Das heißt, da haben wir auch drastisch die Stellen eingestellt. Auch da, auch politische Folge. Man hat ja, das war ja auch von Robert Habeck so gewollt, man hat ja eigentlich einen relativ großen Rückschritt erlebt, dass man die Fahrzeugförderung komplett eingestellt hat. Das hat in der Gesellschaft in meinen Augen das Signal erweckt, dass man das nicht mehr will oder dass man.
Also ich erinnere mich, es war gefühlt von über Nacht.
Ja.
Über Nacht hieß es, okay, die Förderung für E-Autos, für neue E-Autos wird eingestellt.
Genau.
Und du sagtest gerade, ich wurde hellhörig, das war von Herrn Habeck so gewollt. Was war gewollt?
Ja, er hat sich, ich glaube, er hat gehofft, dass sich das alles jetzt von alleine trägt. ich würde mal, inhaltlich hat er recht gehabt, aber wenn man eben so eine Gesellschaft vor sich hat, die noch unsicher ist, was sie überhaupt machen soll, wo sie rein investieren soll und doch auch viele dabei sind, die eben kein, sich das nicht leisten können, eben jetzt ein bisschen mehr Geld auszugeben für ein batterieelektrisches Fahrzeug, kann ich auch gut verstehen, dass sie weiter einen Verbrenner fahren und einen Verbrenner kaufen. Da darf man denen keinen Vorwurf machen. Und da, glaube ich, war die Einstellung auf Bundesebene da, nö, das wird schon trotzdem passieren und wir sollen uns mal keine Sorgen machen. Hinzu kam ja auch, dass dann ein mangelndes Angebot an deutschen Autos eben auch auf dem Markt war oder nicht auf dem Markt war. Und daher sind da auch die Zulassungszahlen zurückgegangen, was sich jetzt komplett gedreht hat. In den letzten halben Jahr, glaube ich, geht der Trend wieder in die richtige Richtung. Aber auch natürlich mit so einer Ankündigung, das ist immer ganz wichtig in so einer Gesellschaft. Also die wenigsten entscheiden ja nur nach dem Geld, sondern viele wollen ja auch die Sicherheit haben, dass sie damit richtig liegen. Sie wollen sich ja nicht lächerlich machen in der Gesellschaft. Dann fahren nur sie Elektroauto, dann ist das in der Diskussion, dann werden sie ausgelacht. Ja, und heute würde man sagen, sind eher die Elektroauto fahren, die
an der Tankstelle vorbei fahren dürfen.
Genau, und ihren günstigen Solarstrom haben. Und das kann man alles verstehen. Und das wurde nicht richtig mit berücksichtigt in der letzten Regierung. Das war auch beim Heizungsgesetz so, dass dort eine gewisse Bevormundung stattgefunden hat, die ja so weit reichte, dass auch wirklich vielleicht auch gute Alternativen gar nicht mehr berücksichtigt worden sind. Und das muss man auch nicht in der Form tun. Und es war so ein bisschen auf dem Reißbrett entwickelt und dann versucht, in eine bestehende Gesellschaft zu integrieren. Das geht manchmal in die Hose.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat. Und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Ja. Also die Connect hatte 150 Leute, knapp die Hälfte überschlagen.
Ja.
Sind weg. Du beziehst es auch auf diesen Subventionsstopp von damals. Was waren weitere Gründe, die dafür jetzt gesorgt haben?
Ja.
Und sind das reine politische Gründe?
Nein. Das haben wir auch intern auch immer gesagt. Ich habe es gerade eben ja auch schon angedeutet, wir haben natürlich auch aus dem Management raus nicht alles richtig gemacht. Also wir haben vielleicht auch doch das ein oder andere falsche Pferd gesetzt und wir haben auch vielleicht in dem einen oder anderen Bereich den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Das heißt, wir waren auch nicht überall effizient und gut organisiert. Und das, glaube ich, haben wir jetzt in den letzten, ich sag mal, bei der Connect ist es schon fast ein Jahr her, aber in den letzten 12 Monaten eigentlich jetzt in vielen Bereichen uns auch angeschaut und Veränderungen vorgenommen. Gewisse Themen eben restrukturiert, wie schon gesagt, von 10 BUs jetzt auf 7 runter. Und wir sehen eben, dass wir damit schon gewisse Fokussierung eben auch hinbekommen und auch in der Qualität besser werden. Und das ist eben etwas, was wir ganz gezielt angehen, um wettbewerbsfähiger auch wieder zu werden im Markt. Wir wollen unsere Kosten weiter drücken. Wir sind hier natürlich auch haben so eine sogenannte Management Holding in unserer GmbH, haben wir gewisse Dienste zentralisiert, die wir jetzt auch stärker digitalisieren, wo wir vielleicht noch nicht ganz so weit sind, wie ein Unternehmen vielleicht eben sein muss heutzutage. Aber da arbeiten wir mit Hochdruck dran und, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und das hat auch Kraft gekostet, natürlich leider auch, und das tut einen in der Seele weh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier zu entlassen. Das ist ein tiefer Einschnitt, nicht nur eben für den jeweiligen Mitarbeiter, sondern eben auch für uns als doch, so wie wir uns in der Vergangenheit eigentlich immer gesehen haben, verantwortungsbewusster Arbeitgeber, der hier eben auch eingestehen muss, dass es eben nicht alles so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgenommen hat. Und man darf nicht nur der Politik dafür die Schuld geben, das tun wir auch nicht, weil sonst wird man sich auch nicht verbessern, sondern wir müssen auch in unser eigenes Lastenheft schauen. Und da, glaube ich, haben wir aber jetzt gewisse Maßnahmen umgesetzt und sind ja jetzt auf einem guten Weg.
Wie entlässt man 70 Mitarbeiter auf Schlag? Wie ist da das? Es gibt sicherlich keinen richtigen Weg. Aber wie habt ihr das hier intern, wie seid ihr das angegangen? Warst du derjenige, der sowas auch kommuniziert hat intern? Ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen dann doch auch überrascht hat, weil GP Joule hat immer nach vorne geblickt, vielleicht auch teils ideologisch in die Zukunft geblickt und dann kommt jetzt die harte Realität. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, es waren ja bei uns jetzt jetzt mit diesem Jahr waren es vier Maßnahmen, vier Anpassungen, die wir da vorgenommen haben und Ja, man, wie du schon gesagt hast, es gibt kein richtig. Ja. Wir haben alle versucht, bestmöglichst mitzunehmen und ich weiß, dass wir es nicht getan haben, weil man kann nicht so weit denken, wie es eben auch dann in der Mitarbeiterschaft ankommt. Manchmal stehen da eben auch ja gewisse Vorbehalte auf unserer Seite und auch natürlich manchmal gegen auch auf der Mitarbeiterschaft dort. Manche sind in der Vergangenheit auch überhaupt nicht darüber informiert worden, wie es überhaupt dem Unternehmen geht. Für die war es natürlich dann sehr erschreckend, dass dort solche Maßnahmen angekündigt bzw. dann auch umgesetzt worden sind. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen Königsweg dort. Wir sind haben versucht, mit Kommunikation viel in den Griff zu bekommen, aber natürlich ist die Unsicherheit in der heutigen Zeit bei der Mitarbeiterschaft immer da und die kann man auch kaum nähen, egal wie man es macht. Und ich glaube, grundsätzlich muss man sich auch, und das ist etwas, worauf wir auch stärker sensibilisieren, muss man sich im Vorwege eben auch schon klarer sein, wenn man Mitarbeiter einstellt. Das ist nämlich der Schritt, worauf es ankommt, der dann eben auch eben keine leeren Versprechungen beinhaltet, sondern immer sagt, okay, wir sind hier eine Unternehmung, die den wirtschaftlichen Zwängen unterliegt, die wie jedem anderen bei jedem anderen Arbeitgeber, und das haben wir vielleicht in der einen oder anderen Richtung auch schon bei der Einstellung nicht immer richtig gemacht. Aber wenn man das eben stärker auch betont, dass wir hier tatsächlich ein wirtschaftliches Unternehmen sind, die eben von den externen Faktoren mit beeinflusst werden. Und es gibt ja kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht unter der Politik irgendwo auch beeinflusst wird. Eigentlich gibt es gar keinen. Und in dem Zusammenhang sollte man da nochmal offener sein. Und da haben wir als Managementteam vielleicht nicht überall die richtigen Punkte gesetzt. Weil dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen klarer, wenn man darüber informiert, was die Unternehmung vorhat, was man sich plant für die nächsten Jahre, unter welchen Voraussetzungen wir diese Themen angehen, dass man sagt, wir wollen die Erneuerbaren nach vorne bringen, wir wollen Wasserstoff in den Markt geben, dann, glaube ich, war das für uns von vielen hier schon erschreckend, dass wir dann doch in diesem Bereich so viele Mitarbeitende abgebaut haben.
Was macht das auch mit der Integrität und auch der Glaubwürdigkeit einer Geschäftsführung?
Ja, ich meine, ich sag ja tatsächlich, deswegen ist viel entscheidender, was hat man denen damals gesagt, als man sie eingestellt hat und wie hat man es auch vielleicht so ein bisschen gelebt, was alles möglich ist, weil rundherum sind natürlich alle im Wasserstoffbereich nicht mehr da. Wir sind ja teilweise schon viel früher, haben die Türen schon zugemacht und dort sind bei unseren Wettbewerbern gar keine Aktivitäten mehr in diesem Bereich. Wir sind ja immer noch aktiv in diesem Bereich, entwickeln noch weiterhin größere Wasserstoffprojekte. Wir bauen sie jetzt, sagen einfach, in der Technologie wollen wir uns jetzt nicht mehr so tummeln. Und da haben wir auch in meinen Augen verkehrte Ziele gehabt. Aber jetzt ist, wie gesagt, alles leichter zu sagen. Es hätte auch alles gut gehen können, wenn man diesen Trend jetzt auch nicht so schlagartig eben verändert hätte.
Es ging ja auch ganz lange richtig gut.
Ja.
Bei unserem Gespräch vor 4 Jahren hatte ich eingangs gesagt, ihr habt 400 Leute. Und als unser Gespräch zu Ende war, wart ihr schon bei 500 Leuten. Also ne, es ging ja Schlag auf Schlag. Also 400, 500 Leute, dann wart ihr binnen weniger Jahre, seid ihr auf 1000 Mitarbeiter angewachsen.
Ja.
Jetzt Korrektur aufgrund 800. Seid ihr auch zu schnell, zu groß geworden? Kamen die Strukturen dann nicht hinterher?
Also das hat auf jeden Fall, das meinte ich auch damit, mit dem, wann stellt man Leute ein, welche Ziele setzt man sich, spielt das bestimmt auch eine gewisse Rolle, aber nicht die einzige, würde ich mal sagen, überhaupt nicht die einzige, weil in einigen Bereichen, ich auch sage, da wäre ich gerne ein bisschen stärker gewachsen, auch an diesem stark wachsenden Markt zu partizipieren, aber nicht jeder Markt ist gewachsen, also wie gesagt, E-Mobilität in dem Markt ist nicht gewachsen, Wasserstoff ist nicht gewachsen, im Bereich der Stromvermarktung sind nicht die Vorteile eines regionalen oder ich sag mal dezentralen Energieversorgers so stark gewachsen. Und deswegen sind es auch externe Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Und da muss man drauf reagieren. Und das, wie gesagt, fällt und steht mit den Vorsätzen, die man sich eben vornimmt. Und vielleicht haben wir uns in dem einen oder anderen Bereich auch viel zu viel vorgenommen. Das wissen wir auch. Und das sind Management-Fehler, die man hier einräumen muss. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es in der Summe so, dass wir in diesem Markt auch weiter wachsen können. Wir haben wie ich es eingangs gesagt habe, irgendwo gute 20% erneuerbare Energien im Gesamtenergiemix.
Wenn unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen werden,
ja.
Welche Konsequenzen gibt es auch auf Management-Ebene hier bei euch?
Intern? Oh ja, also wir haben ja einiges im Management geändert. Also wir sind hier in der Geschäftsführung lange nicht mehr so in der Form da, wie wir das noch vor einem Jahr waren. Wir sind jetzt noch zu zweit hier im Management der Holding und haben in den BUs durch das Zusammenschrumpfen und auch teilweise Aufgeben der Geschäftsmodelle natürlich auch dort teilweise neue Köpfe oder eben diese Bereiche sind gar nicht mehr da. Dadurch hat sich auch ein bisschen was verändert und da passen wir schon auch an. Natürlich muss ich auch immer selber an die eigene Nase fassen, ne? Was kann man besser machen? Da versuchen wir auch möglichst, ich sag mal, reflektiert auch drauf zu schauen.
Wer schaut da reflektiert drauf? Du oder machen das mittlerweile schon Externe und andere?
Externe nicht, aber andere machen es, nämlich unsere Gesellschafter. Da gehöre ich noch dazu. Bin ich auch ganz froh drüber, dass ich...
Ja, wie ist da die Gesellschafterstruktur hier bei GP Joule?
Also
wenn man sich versucht zu informieren, das ist schwierig, das GP Joule-Konstrukt zu verstehen. Als Außenstehender ist nicht ganz einfach.
Als Angestellter informieren wir das. Ja, ich habe sowieso den Überblick, aber ja auch die Angestellten, die werden ja da ja auch schon transparent mitgenommen, so da, wo wir es eben auch immer können. Also es hat sich natürlich, wenn man so eine Restrukturierung macht von so einem Unternehmen, dann hat das in der Regel auch was mit Geld zu tun. Also das kostet auch Geld, auch diese Geschäftsmodelle zu stabilisieren und dort Strukturen anzupassen. Das hat alles finanzielle Folgen und diese mussten auch irgendwie abgefedert werden und auch das Ganze musste finanziert werden. Und dazu, wir haben ja schon seit über 5 Jahren einen dritten Gesellschafter in der Holding gehabt. Das ist der Herr Lehmann mit der Lehmann Holding. Der Herr Lehmann ist ein Unternehmer aus Baden-Württemberg, sehr groß im Bereich der Wärmeabrechnung im Bereich von Mehrfamilienhäusern, deutschlandweit, weltweit aktiv. Betreibt selber auch noch ein Unternehmen namens Zenner, die Messgeräte, Zielgeräte herstellen, die dann auch in diesen Häusern verbaut sind. Und Gasmengenzähler, das ist ein riesiges Unternehmen mit über, ich glaube, 4.500 Mitarbeiter.
Warum lässt man einen Externen jetzt nicht mehr in ein Unternehmen als Gesellschafter, wenn es schon 5 Jahre her ist? Warum macht man das? Welche strategischen Gründe hat das? Nur um es zu verstehen.
Ja, weil wir haben...
GP, Gärtner Pedersen, L ist da nicht drin.
Nee.
Weshalb macht man das? Was war damals die Intention, Herrn Lehmann mit reinzunehmen?
Ja, gerade um das, ich sag mal, hier die Kapitalstruktur zu verbessern, um ein bisschen mehr Eigenkapital ins Unternehmen zu bringen. Das ist immer gut. Und wir haben damals eben einen Mittelständler oder einen Unternehmer, eine Unternehmerfamilie, muss man sagen, hier mit an Bord geholt, die jetzt auch in der dritten Generation schon selber ein sehr großes Unternehmen aufgebaut hat, viel Erfahrung hat im Aufbau von Unternehmen, in der Führung vom Unternehmen. Und die haben uns damals eben auch schon mit unterstützt in ersten Schritten und sind damals mit 25,1% eingestiegen. Und haben aber jetzt einen relativ großen Schritt gemacht, also über mehrere Zwischenschritte muss man dazu sagen, aber besitzen jetzt eben 90% unser GP Joule Holding da bin ich noch zu 10% dran beteiligt.
Da fehlt jetzt das G für Gärtner.
Genau, wir haben in dem Zusammenhang auch, ich sag mal, so weit uns restrukturiert, dass wir die Wärme, die unser klassisches Wärmegeschäft macht in Kommunen, Nahwärmenetze aufbaut, da Haushalte und, ich sag mal, Immobilien der Gemeinde mit anschließt und dann mit nachhaltiger Wärme versorgt. Das haben wir sozusagen ein bisschen rausgegliedert als aus der gesellschaftlichen Form. Nach außen hin ist es immer noch weiter unter der Marke GP Joule natürlich voll verfügbar. Aber auf der Gesellschaftsseite hat sich die Gesellschaftsstruktur dahingehend verändert, dass die GP Joule Holding nicht mehr 100% an der Wärme hält, sondern nur noch 20. Und Herr Gärtner die weiteren 80% an dieser Gesellschaft hält.
Du meintest eben, du seist noch Gesellschafter. Hast du das noch, du hast es nicht betont, aber du sagst noch Gesellschafter, also einfach ergänzend. Ne?
So ist es.
Und. Nichtsdestotrotz, Uwe, 10%. Herr Gärtner, 0%. Herr Lehmann, 90%. Was macht das mit dir als Person? Ich meine, das ist dein, das ist euer Baby, definitiv, dass es sehr, sehr stark, sehr schnell gewachsen ist, dass dir jetzt nur noch zu 10% gehört. Du bist aber derjenige, der das Gesicht zeigt und hinhält. Was macht das mit dir als Unternehmer?
Also als Unternehmer ist das natürlich ein gewisser Einschnitt. Ja, man muss jetzt eben ein bisschen auch schauen, wie es jetzt auch weiterläuft. Aber grundsätzlich bin ich auch als Unternehmer jetzt erstmal sehr froh, dass wir so jemanden haben wie Herrn Lehmann, der hier eben auch weiter mit investiert und uns hier in diesem Bereich unterstützt. Und das war mir immer das Wichtigste, dass eben die Unternehmung, ja, die hängt ja nicht nur vom Unternehmer ab, sondern eben auch von den vielen Menschen, die hier arbeiten, dass die eben auch weiter funktioniert. Und das war mir immer am allerwichtigsten und das habe ich auch tatsächlich immer in den Vordergrund gestellt. Daher eben auch haben wir diesen großen Schritt auch zurückgemacht. Ich komme von Anfang des Jahres von 95%, aber habe diesen Schritt auch gerne gemacht, um einfach auch sicherzustellen, dass die Unternehmung weiter funktioniert. Weil die Unternehmung an sich ist ja nicht immer nur, und im größten Teil ist es ja heute schon so, nicht immer nur von dem Unternehmer Uwe Petersen abhängig, sondern eben auch von den vielen guten Menschen, die hier arbeiten, die hier viel Lebenszeit verbringen und uns hierbei unterstützen, dieses Thema, die Mission von GP Joule nach vorne zu treiben. Und daher bin ich erstmal in erster Linie recht froh, dass wir einen Unternehmer haben, der auch weiterhin an unserer Seite steht und auch gestanden hat, jetzt gerade im letzten Jahr, und sich hier so stark auch mit engagiert und hier uns weiterhilft, uns als Marke und als Unternehmung hier weiterzuentwickeln. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Für mich ist es schon auch wichtig, weiterhin ein wichtiger Teil dieser Unternehmung zu sein. Wenn du mich jetzt als Unternehmer fragst, hilft mir das schon sehr gut. Und wie gesagt, da kommt mir jetzt nicht auf die letzten Prozent an. Ich habe mit Herrn Lehmann ein sehr gutes Verhältnis und fühle mich da gut aufgehoben in dem Gesellschafterkreis und bin nach außen hin sehr gerne und in meinen Augen auch glücklicherweise immer noch dort an der Spitze, weil das sind die Themen, die mich auch begeistern, die mich nach vorne bringen, und ich habe in dem einen oder anderen Bereich jetzt auch ein bisschen weniger zu tun, wenn es tatsächlich um die Finanzierung des Unternehmens gibt. Ich bin auch ein bisschen aus dem Feuer da raus und trage die Last nicht mehr ganz alleine. Deswegen bin ich da froh und wie gesagt, für die Unternehmung selber, glaube ich, war es ein sehr, sehr guter Schritt, dass wir hier jemanden reingeholt haben, der eben auch mittelständisch denkt, der wie ein Familienunternehmen über mehrere Generationen denkt, der eben versteht, dass es nicht immer unbedingt das kurzfristige Geld so wichtig ist, sondern auch das mittelfristige und die langfristigen Investitionen auch wichtig sind. Und da hat GP Joule ja auch einen hohen Wert drin. Wir setzen auf mittelfristige bis langfristige Entwicklung im Energiesystem und versuchen uns danach auszurichten. Das haben wir auch sofort, hat auch jetzt eben unser Hauptgesellschafter so voll mit verstanden. Nichtsdestotrotz haben wir die Risikostruktur auch ein bisschen angepasst. Wir gehen nicht überall als First Mover hier rein, was wir in der Vergangenheit in vielen Bereichen gemacht haben, aber es ist auch nicht mehr unbedingt nötig, weil eben diese Markt sich auch weiterentwickelt hat.
Geht ihr noch aktiv ins Ausland? Damals, vor 4 Jahren, sprachst du von Italien, Irland, Nordamerika. Beschränkt ihr euch jetzt primär eher in Richtung Deutschland oder auch noch europäische Märkte?
Europäische Märkte sind wir weiterhin am Aufbauen. Wir sind jetzt in Irland, das stärker aufzubauen, nicht nur mit der Entwicklung, sondern jetzt auch mit dem Bau und demnächst auch mit dem Service. Wir schauen uns weiterhin Italien an. Da gehen wir mit einem Bereich zwar gerade ein bisschen raus, aber wollen mit dem anderen Bereich auch reingehen. Das heißt, wir wollen auch weiter expandieren in die Märkte, wo eben heute auch Geld verdienen kann. Wir müssen uns auch dort ein bisschen diversifizieren, weil wir sehen, dass wir von den verschiedenen Regierungen ja auch abhängig sind. Da müssen wir uns ein bisschen sehen, dass wir uns da breiter aufstellen und die Chancen auch in den anderen Märkten mitzunutzen. Also wir sind tatsächlich jetzt nicht in Schockstarre und bewegen uns nicht weiter, sondern die Entwicklung vom Unternehmen geht weiter.
Werden die Geschicke letztendlich weiterhin aus Reußenköge geleitet? Also ich meine, du sitzt hier, Herr Lehmann natürlich nicht, aber bleibt das Headquarter weiterhin in Nordfriesland? Weil er hat ja natürlich keinen regionalen Nordfriesland-Bezug wie du.
Absolut. Also das ist auch ein Thema, wo wir uns ganz große Einigkeit haben, dass dieser Standort Reußenköge genauso wie der Standort auch in Buttenwiesen von Herrn Gärtner selber, da sind wir auch noch in Teilen mit da drinne, als Gesellschaft, aber natürlich als GP Joule sowieso weiterhin ein wichtiger Standort ist. Warum? Weil da eben die Energiewende schon eben gezeigt wird, wie sie funktioniert, weil das ein großes Aushängeschild ist auch von uns. Wir haben hier die Technologien vor Ort und wir können eben Politik hier auch überzeugen, wie wir eingangs gesagt haben, dass auch selbst ins flache Land ein Sauerländer fährt. Das ist natürlich schon ein ganz klares Zeichen dahingehend, dass wir hier zwar sehr weit weg sind von, ich sag mal, irgendeiner großen Stadt, aber mittendrin, wo die Energiewende stattfindet.
Also das Hauptquartier ist gesichert, die Arbeitsplätze in naher Zukunft ebenfalls, oder kommt auch noch eine fünfte Korrektur?
Nein.
Zeitnah.
Also nein, da gehen wir jetzt zeitnah nicht von aus, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen auch schon wieder, dass wir in einigen Bereichen wieder auch gewisse Bereiche aufbauen, zusätzliches Personal suchen. Also das ist jetzt, sag mal so, die Grundstruktur ist jetzt geschaffen dafür, dass wir auch in Zukunft wieder wachsen werden.
Dann möchte ich, bevor ich einmal zum Abschluss auf die persönlichen Folgen auch eingehen möchte, was macht das mit dir als Mensch? Im letzten Jahr, glaube ich, war auch ziemlich überraschend, fand ich zumindest, die damalige Campushalle hat einen neuen Namen erhalten. Das heißt jetzt die GP Joule Arena. In einer Phase, in der es Stellenabbau gegeben hat, und dann hieß es einmal so, wir sind jetzt Sponsor von SG Flensburg-Handewitt, wir sind Namensgeber der jetzigen GP Joule Arena. Wie passt das da rein? Was ist da im Hintergrund gelaufen, dass das passieren kann?
Und ja, erstmal war es ein bisschen davor, war davor. Warum machen wir es? Ja, wir haben.
Ja, es war vor den Entlassungen.
War vor den Entlassungen.
Ja. Ja.
Aber warum machen wir es? Erstmal, weil es für uns jetzt da vor Ort ein wichtiger Standort ist, der, wo viele Mitarbeitende von uns herkommen, wo sie ihre Uni absolviert haben, und weil wir eben uns auch sichtbarer machen müssen. Wie ich schon gesagt habe, wir dürfen die erneuerbaren Energien nicht ausschließen von der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft muss mit integriert werden bei dem großen Projekt Energiewende. Deswegen ist es wichtig auch, dass es sichtbar wird. Wir wollen auch gerne sehen, dass wir die Halle weiter ausbauen. Wir sind aber nicht, ich sag mal, wir sind da so ein bisschen wie die Jungfrau auch zum Kinde gekommen, muss man sagen. Wir haben eben dort bei der SG ist halt ein großer Hauptsponsor mit an Bord gekommen, die Baltic Finance. Und die Baltic Finance, die unterstützt uns dabei.
Ja, ich hörte, ihr zahlt da gar nicht so viel für.
Das ist indirekt richtig. Wir tun natürlich einiges dafür, dass eben jetzt die Halle auch grüner wird, weil sie ist bisher noch nicht grün. Das ist noch nicht mal eine Solaranlage auf dem Dach. Das ist ein Projekt, was wir uns vorgenommen haben.
Aber du weißt, die SG braucht Kohle, ne? Berlin rüstet nach, Kiel rüstet nach, spielertechnisch, Flensburg braucht auch ein paar Leute.
Ja, da wird mit Sicherheit ja auch das ein oder andere Geld auch bleiben. Deswegen braucht es aber trotzdem auch nicht nur Geld, sondern eben auch die Überzeugung, dass wir auch diese Bereiche, die wir mal so auch Spaß machen, eben möglichst nachhaltig betreiben. Und dafür sind wir dort auch mit an Bord gegangen. Und wir versuchen auch weiterhin die Synergien zwischen Baltic Finance und der großen GWG-Gruppe, die da im Hintergrund steckt, und GP Joule auch weiter nach vorne zu bringen, gerade auch mit unseren neuen Hauptgesellschafter hier noch weitere Synergien rauszuholen und da.
Ach stimmt, ihr seid auch bei den Kickers irgendwie engagiert jetzt, ne?
Genau.
Richtig, in Stuttgart.
War ich gerade. Die haben auch gewonnen. Ja, 3-0. Aber sie spielen halt leider noch vierte Liga.
Ja.
Aber sind, ich würde mal sagen, was das Stadion angeht und so, da sind die, wie würde ich mal sagen, schon fast erste Liga.
Ja. Oh, rückblickend, dein Silvester. Deine Auszeit über zum Jahresende reflektiert, zurückblickend auf das Jahr. Wie hast du diese Tage verbracht, wenn du auf dieses emotionale, höchst emotionale Jahr zurückblickst? Du bist nur noch mit 10% als Gesellschafter dabei. Ihr musstet über 100 Menschen entlassen. Die Zukunft ist ungewiss, sie ist anders. Wie wirkt sich das auf dich als Privatperson aus?
Also ich habe tatsächlich noch nie so eine stressigen Silvester gehabt, weil mein Neujahr fing eigentlich erst am 6. Januar an, weil ich tatsächlich noch so lange gearbeitet habe, bis wir dann auch in diesem Zusammenhang alle Verträge soweit finalisiert hatten. Wir hatten unser Closing da von dieser großen Transaktion mit dem Gesellschafterwechsel. Dementsprechend blieb mir da gar nicht so viel Zeit, um viel darüber nachzudenken. Das habe ich jetzt ein bisschen nachgeholt, sage ich mal so, diese Überlegung, und habe dort eine, ich sag mal, vom Kopf her schon das Ganze natürlich mal Revue passieren lassen. Man muss schauen, wie man es eben auch körperlich gut aushält, weil das, wie gesagt, das letzte Dreivierteljahr war, ich sag mal, bis heute unglaublich beanspruchend. Und eben solche Verhandlungen zu führen, in der Mitarbeiterschaft eben hier solche großen Personalmaßnahmen umsetzen zu müssen, das geht einem schon unglaublich nah. Und das muss man auch erstmal verdauen. Ich glaube, das ist nicht etwas, was man so leicht abschüttelt. Das dauert bei mir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Für mich ist erstmal das Allerwichtigste, dass man gesund bleibt, dass die Familie gesund bleibt. Und
bist du das? Machst du noch? Läufst du noch regelmäßig? Bist du beim Lauf zwischen den Meeren dabei? Kriegst du das hin?
Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet. Jedes Jahr. Ich bin bisher auch immer mitgelaufen.
Ich auch immer.
Aber ja, ich bin bisher auch immer mitgelaufen.
Ja, weiß also,
ich, wenn ich fit war. Nee, ich habe jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Knie. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und in der Summe braucht man einfach mal so ein bisschen Ruhe. Ja, das wünsche ich mir so ein bisschen, dass ich Ruhezonen mir selber ein Bau, das hat auch viel damit zu tun, dass ich dann auch natürlich die Bewegung brauche, weil natürlich ganzen Tag über nur rumsitzen hilft da nicht unbedingt der Gesundheit. Aber ich arbeite dran. Es macht viel mit einem, muss man schon sagen. Aber ich habe ein stabiles Umfeld. Meine Familie steht voll hinter mir.
Deine und, Tochter ist auch im Unternehmen. Wie schön. Genau, eben in der Mensa getroffen.
Genau, ja. Meine Tochter ist auch hier und die anderen Kinder tun ihr Übriges dafür, dass es mir gut geht. Und meine Frau natürlich, die hier auch einiges auszuhalten hatte, das letzte Dreivierteljahr und eigentlich schon seit immer, muss man dazu sagen. Also es tut mir auch irgendwo leid, aber auf der anderen Seite ergänzen wir uns da auch gut und bin ich froh, dass auch alles in der Form so stabil ist, wie es eben ist. Und
hast du vor, künftig mehr Zeit familiär, privat zu verbringen, jetzt wo du ja nur noch 10% hast?
Also ich denke mal, mehr Zeit zu verbringen ist überhaupt kein Problem, weil im Moment in den letzten halben, dreiviertel Jahr habe ich fast gar keine Zeit verbracht mit meiner Familie und auch wirklich wenig Zeit, wo ich dann auch voll und ganz bei meiner Familie war.
Genau, das, körperlich anwesend sein, genau, ist was anderes als voll da sein.
Genau, und ja, ich muss einen besseren Rhythmus finden, das haben wir uns hier auch im Führungsteam aber generell gesagt, wir haben ja schon eine ziemlich hohe Auslastung, dass wir da auch durch die ganzen Maßnahmen, durch die Restrukturierung hohe Beanspruchungen auf allen Ebenen haben, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen. Das muss besser werden. Das wollen wir auch nach vorne treiben. Wir haben sonst auch immer sehr viel dafür getan, dass es eben nicht zu Überlastung kommt in der Mitarbeiterschaft und da müssen wir das Management natürlich auch mit einbeziehen. Es muss auch Zeiten geben, wo wir eben auch mal wieder zur Ruhe kommen können, zurückblicken können.
Wird hier viel gearbeitet? Ihr habt doch immer mit 4-Tage-Woche und so weiter geworben.
Ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also das ist ja
ein guter Kumpel arbeitet hier und wir streiten uns immer darüber, was heißt das eigentlich? Aber ihr werbt nicht mehr aktiv, ne?
Nein, das ist auch etwas. 4-Tage-Woche haben wir nur in ganz wenigen Bereichen umgesetzt. Das gibt es, glaube ich, nur noch im einen Bereich bei uns. Jetzt sind wir da wieder auf die normale 4,5, also bis
Freitagmittag,
bis Freitagmittag 12 Uhr.
Ja.
Oder wir werden auch in Zukunft, sind wir auch dabei, eben neue Stellen auch eher Richtung 40 Stunden eben auch auszuschreiben, weil es erstmal, ich sag mal, so ein bisschen der Markt auch wieder hergibt und auf der anderen Seite auch bei uns natürlich, wenn wir eben alles, wir haben, muss man dazu sagen, wir sind wir haben hier eine totale Vertrauensarbeitszeit. Mhm. Überstunden sind in der Regel bei uns eben sozusagen mit abgegolten, mit allen Benefits, die wir machen. Jetzt hat sich natürlich auch dort ein bisschen was geändert. Jetzt werden wir uns das auch genauer anschauen.
Aber es heißt nicht, dass dieses Vertrauensmodell und diese 4-Tage, 4,5-Tage-Woche nicht mehr zeitgemäß sind oder dass die vielleicht sogar gescheitert sind hier im Unternehmen?
Nein, überhaupt nicht. Man muss auch ein bisschen unterscheiden, in welchen Bereich man reinschaut. Also ich glaube tatsächlich, dass es in einigen Bereichen eher tendenziell immer eine Überlastung der Mitarbeiterschaft gibt. Und zwar, das sind die Bereiche, wo eben es an Projekten, an Deadlines oder sonst was gearbeitet wird, wo es einfach nicht so gut regelbar ist. Und da muss man tatsächlich auch aufpassen, dass nicht zu viel gearbeitet wird. In anderen Bereichen ist es eben mehr, ich sag mal, der kontinuierliche Arbeitsprozess, der vielleicht weniger Spitzen hat, obwohl auch eigentlich gibt es überall Spitzen, sei es der Jahresabschluss in der Buchhaltung und andere Bereiche, die viele Leute eben auch herausfordern. Aber da muss man dann eben auch nachjustieren und zu schauen, wie kann man dann die Überstunden dann auch abgelten. Das ist immer eine Gratwanderung. Und da wir viele unterschiedliche Bereiche haben, müssen wir auch mittlerweile lernen, wir müssen vielleicht auch mal unterschiedliche Führungs- oder Steuerungsinstrumente auch haben. Und das haben wir auch dazu gelernt. Ja.
Abschließend, Uwe, stand eigentlich mal eine Insolvenz im Raum? Was wäre gewesen, wenn Herr Lehmann jetzt nicht 90% gehabt, verhandelt hätte?
Ja, also ich würde mal so sagen, wenn wir damals einen Private Equity Fonds hier, also sprich so einen klassischen Kapitalgeber vielleicht aus London hier gehabt hätten, der hätte höchstwahrscheinlich schon mal irgendwann den Stecker gezogen. Ja, ob es in eine Insolvenz ausgelaufen wäre, weiß ich nicht. Grundsätzlich sind wir relativ kapitalstark in diesem Unternehmen. Wir haben gute Assets hier, so dass wir hier eigentlich bis zum Schluss eine gewisse Solidität hatten. Und das ist auch die Herr Lehmann davon überzeugt hat, hier aufs richtige Pferd auch zu setzen. Es gibt immer mal Bereiche, die, ich sag mal, unter der Betrachtung des Insolvenzrisikos vielleicht auch betroffen hätten sein können. Aber da wir uns ja auch als Gruppe in diesem Zusammenhang sehen, haben wir das eben auch gut immer mit abfedern können. Und waren wir dessen immer sehr selbstbewusst und frei von diesem Gedanken. Aber das liegt auch daran, dass man eben so einen starken Investor im Rücken hat, der hier eben solche Bereiche mitstemmen konnte und kann.
Ja.
Da sind wir sehr glücklich drüber. Und für die Zukunft eben Touchwood.
Ne? Dreimal, Ove.
Dreimal.
Also zweimal.
Ja. Dass man das eben auch nicht so schnell wieder in solche Situationen kommt.
Abschließend meine letzte Frage im Podcast. Immer dieselbe. Ich wollte schon damals natürlich eine Tasse Tee mit dir trinken. Das haben wir jetzt wieder getan. Damals wolltest du mit Herrn Habeck mal eine Tasse Tee trinken. Hast du das in der Zwischenzeit? Seid ihr eigentlich befreundet?
Nein.
Nee, ne? Ganz klares Nein. Das klang damals, fand ich noch anders.
Ja.
Aber hast du mit ihm mittlerweile mal eine Tasse Tee trinken können?
Ja, wir haben uns tatsächlich nach seinem Abgang doch ein, zweimal in der SG-Halle getroffen. Ich habe keinen Tee mit ihm getrunken, aber ein Bier.
Und mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Wen gibt's da?
Also wenn ich könnte, dann würde ich tatsächlich am liebsten nochmal mit Frau Reiche einen Tee trinken.
Baldi.
Ja. kann auch ein Punsch werden. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch irgendwas Fossiles, was ich beimischen kann. Ich such da nochmal.
Ich hoffe, dass ich nochmal irgendwann eine dritte Tasse Tee mit dir trinken kann, weil dann heißt es, die 10% sind geblieben.
Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich sage vielen Dank für deine offenen Worte. Überhaupt keine Selbstverständlichkeit, so offen damit umzugehen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Tasse Tee mit Ove Petersen von GP Joule. Vielen Dank.
Danke dir.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum.